Das Thema der jungen Bibeltage war mehr Sein als Schein. Wir kennen ja alle das Sprichwort, mehr Schein als Sein. Und das ist ein ziemlich trauriger Zustand, wenn mehr Schein ist als Sein. Und daher das Thema mehr Sein als Schein. Und die erste Predigt war von Bruder Ernst. Und ich möchte lesen aus dem Matthäusevangelium, dem 5. Kapitel, die Verse 14 bis 16. Verse dürften uns geläufig sein. Da steht: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und in Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Da steht nicht, ihr könnt das Licht der Welt sein, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern da steht, ihr seid es. Also da gibt es kein Drumherum. Als Kind Gottes ist man das Licht der Welt. Und das ist einfach die Konsequenz der Nachfolge Jesu. Und das gilt seinen Jüngern. Und ein Jünger ist ein Nachfolger. Das ist ein Schüler und ein Schüler, der so werden soll wie der Meister. Dann möchte ich noch lesen aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel, den 12. Vers. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und im Kapitel 12, die Verse 34 bis 36, da antwortete ihm das Volk: Wir haben gehört aus dem Gesetz, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du denn, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen: Das Licht ist noch eine kurze Zeit bei euch. Geht, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis geht, der weiß nicht, wo er hingeht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Da sagte Jesus, ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und daraus geht hervor, unser Licht, das kommt nicht aus uns heraus, das Licht ist Christus, das aus uns leuchten muss. Und es steht ja auch in Johannes Kapitel 1 im 5. Vers: Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und Licht hat ja so ein paar Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, dass Licht die Finsternis vertreibt. Wo Licht ist, ist keine Finsternis. Es kann noch so viel Finsternis sein, wenn hier vor mir diese Lampe hier leuchtet, oder wir sehen ja alle die Lampen hier oben, dann ist die Finsternis automatisch weg. Und wenn das Licht leuchtet, kann so viel Finsternis sein, wie viel es will. Das Licht, es wird einfach dort, wo das Licht leuchtet, keine Finsternis sein. Ja, dann aus den ersten Versen, die wir gelesen haben, aus Matthäus 5, da steht ja, wir sind das Licht der Welt. Und da hat er erwähnt, wir sind das Licht der Welt. Wir sind nicht das Licht der Gemeinde, nicht das Licht unter den Gläubigen, sondern das Licht der Welt gegenüber denen erstmal, die draußen sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir auch uns gegenseitig auch ein Licht sein dürfen, aber wir dürfen uns nicht darauf beschränken, nur unter uns ein Licht zu sein. Und in den Versen steht dann auch weiter, wenn es weitergeht, das Licht unter den Scheffel stellen. Da gab es ein schönes Experiment. Er hat eine Kerze angezündet und ein was drüber gestellt. Was passiert? Zuerst kommt das Licht der Kerze gar nicht mehr durch, wenn man es unter einen Scheffel stellt. Und was danach passiert? Das Licht erlischt. Es geht aus. Und es geht nicht nur aus, es raucht auch noch ziemlich ordentlich und stinkt dabei ziemlich gewaltig. Und das lehrt uns, dass Christus kann und darf nicht verborgen werden. Wenn Christus in uns ist, dann muss das ausstrahlen. Ansonsten geht das Licht aus und fängt an, unangenehme Düfte zu bringen. Dann möchte ich noch lesen Lukas 11, Vers 35. So schau darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis sei. Ja, und Gott sieht ja bekanntlich das Herz. Außen, das Thema ist ja mehr Sein als Schein. Von außen können wir einen sehr schönen Schein haben, aber innen drin kann eine Kerze sein, die nur noch raucht. Ja, Und dann geht es noch weiter in den erwähnten Versen am Anfang in Matthäus 5, dann, dass wir unser Licht leuchten lassen vor den Leuten. Und da stellt sich dann die Frage, wie sieht dieses Licht aus, was da herauskommt? Was sehen unsere Nächsten und was für ein Bild bekommen unsere Nächsten von Jesus? Und dann geht es weiter, damit sie eure guten Werke sehen. Also das Licht leuchten lassen, damit sie eure guten Werke sehen. Also gute Werke sind ein gutes Mittel zu leuchten. Was heißt, man soll nicht an guten Werken sparen. Wo es sich eine Gelegenheit ergibt, die darf man dann gerne ergreifen. Man kann auch, er hat auch auf die Früchte des Geistes verwiesen, die, ich glaube, die kennen wir alle, die werde ich jetzt nicht lesen. Wo der Geist ist, dort werden diese Früchte einfach herauskommen. Eine gute Möglichkeit ist, einfach hilfsbereit zu sein und dort, wo sich eine Gelegenheit gibt, zu helfen, dort einfach anzupacken, wo es gerade Arbeit zu tun gibt. Dann möchte ich noch lesen Matthäus 7, Vers 12. So wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Das ist das Gesetz und die Botschaft der Propheten. Und dann noch Kapitel 25, die Verse 35 bis 40. Da steht, ich denke, die Verse kennen, um der Zeit halber werde ich das überspringen, wir haben heute noch ein bisschen was vor uns. Also da geht es darum, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und dann sagt Jesus zum Schluss, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und zuletzt noch aus Kolosser 3, Vers 17. Da steht, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und wenn wir dann noch den 16. Vers aus Matthäus 5 nochmal lesen, den wir vorhin schon mal gelesen haben, da steht, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht nicht um uns, es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn die Leute sehen, wie wir leben, was wir tun, was wir lassen, dann soll das alles zur Verherrlichung Gottes dienen. Und zuletzt kam dann der Aufruf, sei das Licht der Welt. Ja. Danach ging es um das Thema Leben oder Leben aus Gott. Das werde ich ein bisschen kürzer fassen. Uns wurde hier das Evangelium skizziert. Wie es also vom Anfang von der Trennung zwischen dem Menschen und Gott über den Opfertod Christi, bis wir zum neuen Leben kommen. Und möchte nur ein paar Gedanken daraus erwähnen. Und zwar, die Welt versteht unter Leben, mach, was du willst. Genieße das Leben, mach, was du willst. Und sehr häufig endet das im Verderben. Der verlorene Sohn ist ein sehr gutes Beispiel und ich glaube, wir müssen nicht weit schauen, bis wir solche Beispiele sehen, wo Menschen tun und lassen, was sie wollen und wie elend es denen danach geht. Und ja, und trotzdem, obwohl wir vor Gott weggelaufen sind, hat Gott uns geliebt. Und zwar so, dass er seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Und auch ein Gedanke, der erwähnt wurde, Gott bewertet uns nicht anhand dessen, was wir wissen, wie viel Erfolg wir gehabt haben, wie wir aussehen, wie viel Geld auf dem Konto liegt, was für ein Auto wir fahren oder sowas ähnliches, sondern auf das, was in unserem Herzen ist. Und das Beste, was in unserem Herzen sein kann, ist Christus selbst. Ja, dann möchte ich zur nächsten Predigt gehen, zum Thema geistliches Wachstum. Da ging es um die Frage, wie können wir ganz praktisch im Geistlichen zunehmen? Und es gibt so ein paar Kriterien, die machen sämtliches geistliches Wachstum zunichte. Und das Wichtigste ist Sünde. Wo Sünde da ist, kann kein geistliches Wachstum sein, weil Sünde geistliches Wachstum sofort unterbindet und zunichte macht. Und Wachstum hängt sehr von den Investitionen in Gott ab. Also wie viel Zeit wir in Gott investieren. welche Mittel wir dafür einsetzen. Wenn wir viel Zeit in Gott investieren, also viel Zeit mit Bibellesen verbringen, viel Zeit mit Gebet, wird unser geistliches Wachstum größer sein, als wenn wir nur alles auf Sparflamme laufen lassen und so wenig wie möglich nach dem Motto leben. Das wird dann eventuell sogar zum geistlichen Rückschritt führen. Ja. Ich möchte lesen 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 8. So. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 8. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit wir durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr von dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht faul oder fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und aus den Versen, da steht, alles ist durch seine göttliche Kraft geschenkt. Gott hat seinerseits alles gemacht. Es liegt nur noch an mir, was ich mit dem mache, was Gott mir zur Verfügung stellt. Und so ganz praktisch, zum Wachstum gehören drei Dinge. Das Bibellesen und das Gebet. Ich glaube, die beiden sind uns geläufig. Und dann noch sehr wichtig, das Dienen. Und da wurden es einfach ein paar praktische Beispiele genannt, wie wir uns in diesen drei Dingen üben können. Und die möchte ich einfach vorlesen. Gegebenenfalls etwas erklären. Also ich fange mit dem Bereich Bibellesen an. Wir können Bibelverse auswendig lernen, wir können ganze Kapitel auswendig lernen, dann können wir die Verse auch im Zusammenhang auswendig. Und wir, was sehr gut sein ist, wir können Psalme auswendig lernen. Psalme sind ja häufig Gebete. Gebete, die niedergeschrieben wurden, die dann noch eine Melodie bekommen haben und die dann von den Chorsängern zu früheren Zeiten dann gesungen wurden. Und da können wir uns mal einen Psalm nehmen, einen Psalm, der als Gebet geschrieben ist, uns überlegen, wie würden wir diesen Psalm heute beten. Wenn David sagt, Tag und Nacht rufe ich zu dir, wie sieht das bei uns aus? Könnten wir das auch sagen? Dann geistliche Bücher lesen. Was auch erwähnt wurde, Handyfasten. Ich lege das Handy zur Seite und statt im Handy irgendetwas zu lesen, nehme ich mir Zeit und lese einen Abschnitt in der Bibel. Oder man nimmt sich vielleicht an einem freien Tag etwas mehr Zeit und liest ein ganzes Buch der Bibel am Stück. Weil diese Kapitelunterteilung, die ist ja erst nachträglich gekommen, die ganzen Briefe sind ja am Stück geschrieben. Die wurden nachher unterteilt und wenn man das liest, merkt man häufig, dass die Kapitel auch zusammenhängen. Und deswegen ist es auch sehr gut, ein ganzes Buch der Bibel am Stück zu lesen, weil dann dadurch diese Zusammenhänge zwischen den Kapiteln klarer werden. Und der Bereich, ein Wortstudium zu machen. Was ist ein Wortstudium? Wortstudium heißt, ich nehme einen Begriff, der in der Bibel vorkommt und mich beschäftigt. Und wir haben ja heutzutage, die Älteren haben noch eine Handkonkordanz, die Jüngeren haben ein Handy, wo eine Bibel drauf ist und ich suche dieses Wort und schaue mir an, wo taucht das überall in der Bibel auf, in welchem Zusammenhang und schaue, was sagt die Bibel zu diesem Begriff, weil viele dieser Wörter werden heutzutage noch verwendet, haben aber öfters eine andere Bedeutung, als sie in der Bibel haben und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was diese Wörter für eine Bedeutung haben und das kann man gut herausfinden, indem man einfach sich Zeit nimmt und schaut, was sagt die Bibel zu diesem Wort. Ja, zum Gebet. Das Thema ein Stundengebet. Also, man nehme sich eine Stunde Zeit und verbringt diese Zeit ausschließlich im Gebet mit Gott. Oder man kann eine Dankesliste erstellen. Man nehme ein Blatt Papier, einen Stift und schreibt sich alles auf, wofür man Gott dankbar ist. Und dann ist die Stunde das auch ziemlich schnell voll mit dem Beten. Oder, was ich schon erwähnt habe, man kann auch hier einen Psalm sich anschauen und dann diesen Psalm in eigenen Worten schreiben. Wenn man in einer bedrückten Lage ist, in einer schwierigen Lage oder in einer freudigen Lage, kann man so einen Psalm natürlich nicht eins zu eins aufsagen, aber vornehmen und dann, wie würde ich das heute formulieren? So hat zum Beispiel David zu Gott gebetet, so darf ich auch zu Gott beten. Und natürlich mit anderen beten. Das ist auch etwas, was auch sehr hilfreich ist. Zum Dienen. Man kann zum Beispiel die Großeltern besuchen. Das ist etwa, was uns gesagt wurde. Gut, bei den Älteren von uns wird es wahrscheinlich etwas schwierig, die Großeltern zu besuchen. Aber man kann sich auch gegenseitig besuchen. Also generell, Geschwister zu besuchen, ist ein Dienst, den wir nicht unterschätzen sollten. Oder wir können einfach singen. Auch durch Singen kann man anderen eine Freude sein und eine Ermutigung sein. Und man kann auch mit Worten ermutigen, man kann mit Taten ermutigen. Man kann den Geringsten dienen, denen, die wirklich in den Augen der anderen nichts sind. Was auch uns gesagt wurde, man kann auch anonym spenden. Also heutzutage ist es ja so, man kann spenden und dann kriegt man einen Spenden, so ein Zettel, da steht dann, wie heißt das, Spendenbescheinigung müsste es heißen. Man kann aber auch einmal anonym spenden, so dass niemand mitbekommt, dass ich gespendet habe. Aber einer bekommt es mit und der hat gesagt, wenn ihr es öffentlich macht, dann ist euer Lohn dahin, wenn ihr da vor euch herum posaunt. Aber wenn ihr es im Verborgenen macht, dann wartet der Lohn. Und man kann Unterbrechungen zulassen. Muss ich sagen, das ist so ein kritischer Bereich so bei mir. Wenn ich mit etwas beschäftigt bin, lasse ich mich eigentlich sehr ungern unterbrechen. Dann bringe ich die Sache eigentlich am liebsten zu Ende. Aber die Sache ist, lasse Unterbrechungen zu. Das heißt, lege die Sache zur Not beiseite, um dem anderen zu dienen. Ja, das war's jetzt meinerseits. Bruder Stieben darf weitermachen.
Mir ist bei der Predigt, folge mir nach, mir ist da wichtig geworden, in Johannes 21, das können wir dann zu Hause nachlesen, wenn wir wollen, da kommt raus, dass wir erst auf uns schauen sollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Das heißt, wir müssen erst auf uns schauen, wenn wir nachfolgen. Das heißt nicht, wenn der Jesus nicht nachfolgt, dann folge ich Jesus auch nicht, sondern erst auf sich gucken, folge ich Jesus nach. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und von Jesus und seinen Jüngern wurde berichtet, wenn Jesus an einen Ort hinging oder wenn er sie führte, dann gingen sie immer mit ihm oder sie folgten ihm. Sie gingen seinen Fußstapfen nach. Genau, und als die vielen Jünger Jesus verließen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, aber ihr wisst es bestimmt, da hat Jesus gefragt, also er hat seine 12 Jünger nicht, er hat ihnen nicht befohlen, bleib bei mir, sondern er hat ihn gefragt, wollt ihr auch gehen? Das heißt, das zeigt, dass es ganz persönlich und auch freiwillig, ob wir nachfolgen oder dienen wollen. Und wieso will Jesus eigentlich, dass wir ihm nachfolgen? Wir werden dem oder denen ähnlich, denen wir bewundern. Das heißt, Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, weil wir dann automatisch näher in seine Nähe kommen und dann ihm auch näher werden, was er ja will. Genau. Und es gibt Pflichten und Rechte im Alltag auch von einem Diener oder Nachfolger. Und ja, genau. Die Rechte, wenn es um das Evangelium geht, können wir auch unsere Rechte für das Evangelium sozusagen beiseite legen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von der Schule nach Hause kommen Und wir sind müde, wir sind schlapp, dann haben wir ein Recht auf Erholung, das ist klar. Und wenn wir dann gebeten werden, die Spülmaschine auszuräumen, einfach Dienste zu machen, dass wir dann einfach die Dienste tun, dass wir dann unser Recht nicht benutzen, sondern es zum Dienst auch verwenden. Und der Lohn, wenn wir ihm nachfolgen, das ist, wir werden das Hundertfältige von dem empfangen, was wir aufgeben. Das heißt, wir werden Frucht empfangen. Und es liegt jetzt an uns, ob wir den Fokus auf das, auf den Lohn legen oder auf das, was wir aufgeben. Wenn wir was aufgeben, dann sind wir meistens so, ja, eher traurig. Und wenn wir den Fokus darauf legen, dann werden wir auch traurig sein. Und wenn wir dann den Fokus auf den Lohn legen, dann wird das, was wir aufgeben, das wird dann praktisch wie nichts werden. Und ein Lohn ist auch ewiges Leben bei ihm. Und wenn Jesus dann kommt und wir dann vor ihm knien und ihn anbeten, ich glaube, das ist schon Lohn genug. Ja. Das zu der Predigt, folge mir nach. Und dann noch die Predigt, die Jugendzeit als Vorbereitung auf das Leben. Da wurden uns Hauptfächer im Gottdienen genannt, sozusagen. Und wenn es in der Schule Hauptfächer gibt, die wir beim Schulabschluss nicht bestehen, dann heißt es, dass wir den Schulabschluss, also dass wir die Schule auch nicht bestanden haben. Wir haben also keinen Schulabschluss. Und so ist das auch im Gottdienen. Wenn wir diese Hauptfächer nicht bestehen, dann, also das geht nicht vernünftig weiter im Leben. Und solche Hauptfächer im Gottdienen sind gehorsames Dienen zum Beispiel. Also er hat Bibellesen und Gebet als Voraussetzung für Leben an, für allgemein für das geistliche Leben angeführt. Das ist ja auch so, zum Beispiel, er hat das verglichen, wenn man, um in die Schule gehen zu können, muss ich erstmal die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Und ich muss auch leben, um in die Schule zu gehen. Wenn ich tot bin, kann ich nicht in die Schule gehen. Das heißt, Bibellesen und Gebet ist erstmal eine Voraussetzung überhaupt allgemein für geistliches Leben. Und Hauptfächer im Gottdienen, habe ich ja schon eins gesagt, gehorsames Dienen. Und das ist sehr wichtig. Zum Beispiel Josef, der hat seinem Vater gedient, als er nach den Brüdern schauen wollte. Und hätte er da nicht gedient, seine Geschichte wäre ganz anders und er wäre uns auch nicht so zum Segen. Das gehorsame Dienen ist also ganz wichtig. Genau. Und wenn wir gehorsam dienen, dann wird sich das auch auf unsere Charaktereigenschaft und unsere Charakterhaltung auswirken. Und dann werden wir immer mehr Möglichkeiten sehen zu dienen. Und was sagt Jesus zu dem Thema? Er sagt, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das heißt, auch Jesus fordert dazu auf. Und ein anderes Hauptthema ist Überwinden. Wer nicht überwindet, der kommt nicht in den Himmel. Wenn wir die Sünde nicht überwinden, kommen wir nicht in den Himmel, weil die Sünde einfach nicht in den Himmel eingeht. Und da kann sich jeder selber prüfen, ob er überwindet. Und wenn man da noch manchmal Probleme hat, dann kann man sich Nachhilfe holen. Zum Beispiel in der Schule kann man, wenn man zum Beispiel in Mathe nicht so gut ist, holt man sich da Nachhilfe und dann geht es auch besser. Beim Überwinden können wir zum Beispiel Nachhilfe holen, indem wir mehr mit Jesus zusammenleben, mehr mit ihm Gemeinschaft haben und dann wird es auch besser gehen, wenn wir von ganzem Herzen danach trachten. Und jemand hat mal gesagt, Wenn wir Dinge ins Licht stellen, ist der Teufel entwaffnet. Das heißt, wenn wir das dann vor Jesus offen zugeben, dass wir es alleine nicht schaffen, dann wird Jesus uns helfen. Und zum Gehorsam dienen nochmal, das ist auch wichtig, auch wenn es keiner sieht, dass du dienst, wenn es im Verborgenen geschieht, das ist da auch ganz wichtig. Genau. Und ja, das war's von meiner Seite.
Ja, ich darf den Abschluss machen. Ich habe noch zwei Zusammenfassungen. Zum einen von Bruder Eugen Dück, die Botschaft Christ am Dienstag. Die war am Dienstag. Und zwar hat er erstmal geschildert, wie so ein Christenleben aussehen kann, wenn man nicht aufpasst. Und zwar so, dass man am Sonntag, ist ja Gottesdienst, dann ist man natürlich erstmal eine Art Vollzeitchrist, weil da die Familie da ist und weil man da einfach sicher christlich verhalten sollte. Am Montag, wenn man dann schon bei der Arbeit ist oder auf dem Studienplatz, je nachdem, wo man halt ist, ist dann keiner mehr da, der wirklich einen kontrolliert. Und dann liest man nicht mehr so viel in der Bibel, betet nicht mehr so viel. Am Dienstag flacht das dann noch ein bisschen mehr ab, am Mittwoch noch etwas mehr. Am Donnerstag muss man sich dann langsam wieder auf das Wochenende einstellen, fängt ein bisschen mehr an, in der Bibel zu lesen. Am Freitag ist für die Jugendlichen Jugendstunde, aber auch sonst ist Wochenende, sind ja die meisten etwas früher zu Hause. Und dann am Samstag ist ja die Familie wieder da und dann muss man eben wieder aufpassen, dass man sich christlich verhält. Und das ist so ein typisches Doppelleben, das sich einschleichen kann, wenn man einfach nicht genug sich mit Gott beschäftigt. Und da gibt es zwei verschiedene Gruppen von Menschen, die so ein Doppelleben führen. Die einen machen das ganz bewusst, weil sie eben der Familie zuliebe doch mehr christlich sein wollen, weil eben die Familie auch christlich ist und weil die Eltern so eine gewisse Erwartung da auch haben und einen so erzogen haben. Aber selbst hat man eigentlich auf andere Dinge Lust und deswegen macht man es, wenn man so seine Freizeit hat und wenn man weg von der Familie ist, macht man mehr andere Dinge. Und ein großer Problempunkt da ist der Gedanke, dass man eben, ja, eigentlich meint, man würde Menschen mit diesem Doppelleben betrügen und hinters Licht führen. Aber in Wirklichkeit ist das ja Gott, den wir damit betrügen, den wir damit anlügen, weil Sünde in erster Linie sowieso immer zuerst gegen Gott ist. Natürlich auch gegen die Menschen, aber in erster Linie immer gegen Gott. Und das sieht man auch beim Beispiel von Hananias und Sapphira. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 6. Aber ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte. Da geht es ja darum, dass Hananias und Sapphira einen Acker verkauft haben und einen Teil des Geldes bei sich behalten haben. Und den anderen Teil haben sie an Petrus abgegeben und haben so getan, als wäre das das ganze Geld. Petrus hat sie dann gefragt, wieso sie Gott belogen haben. Und daran sieht man einfach, dass Lüge in erster Linie auch zuerst gegen Gott gerichtet ist. Und vor so einem Doppelleben kann man sich schützen natürlich. Das geht, indem man erstens mehr in der Bibel liest, zweitens mehr betet und drittens auch ganz wichtig, das Bekenntnis selbst. Das schützt auch vor dem Doppelleben besonders, gerade wenn man auch auf dem Studienplatz oder auf der Arbeit immer wieder klare Stellung bezieht und einfach sich als Christ zeigt, eben sich wie ein Christ verhält und sich auch als Christ bekennt. Das Bekenntnis ist ja auch fester Teil des Glaubens. Und in Matthäus 10, Vers 32 steht ja, wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, dann wird er uns vor Gott ebenso bekennen. Das heißt, ohne das Bekenntnis geht es gar nicht und ohne ein Bekenntnis laufen wir auch Gefahr darin, in so ein Doppelleben hineinzukommen. Dann gibt es noch eine zweite Gruppe Menschen, die führen dieses Doppelleben eher unbewusst oder machen das, ohne wirklich genau Kenntnis darüber zu haben, dass sie das tun. Und als Beispiel wurde dabei David angeführt. In 2. Samuel 11 ist ja die Geschichte von ihm und Bathseba. Wie er sie baden sieht, er lässt sie holen, schläft bei ihr, sie wird schwanger und dann hat er ein Problem. Weil wenn das jetzt rauskommt, dass er der Vater war, dann steht er natürlich da nicht gut da. Deswegen lässt er Uriah vom Kampf holen. Und damit das Ganze keinen Verdacht erweckt, befragt er ihn erstmal, wie dort die Kriegslage ist. Weil zu dem Zeitpunkt ist er ja mit Joab im Heer, im Krieg. Und dann will David ihn dazu bringen, dass er mit seiner Frau eben schläft, damit es so aussieht, dass Uriah der Vater ist von dem Kind, das kommen soll. Aber Uriah weigert sich, weil er besonders verantwortungsbewusster ist und weiß, was seine Mitstreiter so lange bei dem Kriegsfeld durchmachen und er eben jetzt nicht diese Vorzüge genießen will. Und dann hat David eben nochmal ein Problem, weil dieser Plan nicht aufgegangen ist. Deswegen befiehlt er Joab, dass er Uriah an eine Stelle im Kampf schickt, wo er ziemlich sicher dann stirbt. Der Plan geht auf, Uriah stirbt und David kann Bathsheba zur Frau nehmen. Und es scheint, bei der ganzen Geschichte lesen wir nichts davon, dass David auch nur den geringsten Gewissensbiss hatte. Er schien es also überhaupt nicht wirklich gemerkt zu haben, dass er da etwas falsch gemacht hat. Aber so war es ja nicht. Nathan ist zu ihm gekommen, Gott hat ihn geschickt und ihm einfach ja, gesagt, dass er gesündigt hat. David hat sich dabei selbst das Urteil gesprochen. Und das Bemerkenswerte ist, David hat dabei nichts beschönigt. Er hat nicht zu Nathan gesagt, ja, es ist irgendwie blöd gelaufen, irgendwie kann ich aber auch nichts dafür. Und nee, er hat es einfach eingesehen und hat Buße getan. Und in Sprüche 2, Vers 7 steht ja auch, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Genau, und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da aufrichtig sind. Und wenn wir aufrichtig sind, dann wird Gott immer den Finger auf die Wunde legen, wenn etwas bei unserem Leben nicht stimmt. Dann als letzte Zusammenfassung gab es noch eine Predigt, ich will erst morgen leben. Und er hat zuerst so ja, ein paar Punkte genannt, wie manche Menschen denken, nämlich, dass sie in Zukunft irgendwann mal mehr in der Bibel lesen wollen, irgendwann mal mehr beten wollen, sich auch am Gebet in der Gemeinde beteiligen, mehr für Gott tun, aber irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Und dann hat er die Frage gestellt, warum jetzt noch nicht? Und da gibt es verschiedene Punkte, die einen einfach dazu hindern oder daran hindern, im Heute zu leben, heute Christ zu sein. Und einer davon, das ist die Gedankenwelt. Und dazu gibt es eine Bibelstelle in Sacharja 7, Vers 10. Da steht, und tut den Witwen, Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht, und keiner denke gegen seinen Bruder etwas Böses in seinem Herzen. Gedanken sind ja etwas, das kommt für manche nicht so wichtig vor, einfach, ja, weil Gedanken, die kommen und gehen halt und dann sind sie auch schon wieder weg. Aber in Gottes Wort sehen wir, dass die Gedanken eine sehr große Rolle spielen, weil aus den Gedanken kommen die Taten heraus. Und genau, deswegen ist die Gedankenwelt da zentral und sehr wichtig, auch wenn sie uns nicht immer wichtig erscheint. Dann Streit ist auch etwas, da geht man auseinander und dann denkt man sich, ja, das wird schon irgendwie wieder werden. Aber es heißt ja auch, lasst die Sonne nicht unter eurem Zorn untergehen. Das bedeutet, Streit und Streitsucht an sich ist auch etwas, was uns sehr daran hindert, ein Christ zu sein und ein Christenleben zu führen. Dann ebenso auch die Bitterkeit in Epheser 4, Vers 31. Da steht, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Und auch etwas sehr Wichtiges, das sind Worte. Zum Beispiel so kleine Notlügen, die man benutzt, um sich aus ja, kritischen Situationen herauszuretten, dass man eben etwas besser dasteht, als man in Wirklichkeit ist. Das ist ja etwas, was normalerweise so ja, etwas Kleines, Unwichtiges zu sein scheint. Aber für Gott gibt es da nicht so kleine, unwichtige Sünden, weil jede Sünde trennt von Gott. Und außerdem macht Sünde träge und gerade deswegen hindert es eben auch, im Heute zu leben, wie es in Hebräer 12, Vers 1 steht. Auch die Bequemlichkeit, dass man Dinge gerne so auf morgen schiebt, weil man sich jetzt gerade zu schade dafür ist, das heute zu übernehmen. Das geht auch ganz normal, nicht nur um die christlichen Dinge. Das zeigt sich ja auch in den ja, ganz normalen im Alltag, wenn es darum geht, irgendwelche Pflichten zu erfüllen, dass man das lieber auf einen anderen Tag schiebt und da schiebt man es dann wieder hinaus. Aber in Wirklichkeit will man es eigentlich überhaupt nicht machen. Auch die Enttäuschungen. Es ist eigentlich nicht möglich, im Leben ohne Enttäuschungen durchzukommen. Aber sie können, wenn es besonders große Enttäuschungen sind, hindern, einfach weiterzumachen, weiterzuleben, einfach weil man da dann keine Hoffnung mehr sieht. Auch die Angst vor Veränderung, konkret auch bei der Bekehrung, wenn der Mensch, der sich jetzt entschließen muss, ob er sich bekehrt oder nicht, er weiß ja dann nicht wirklich, was auf ihn zukommt, und er kann durchaus auch Angst davor haben. Gerade in muslimischen Ländern ist das ja sehr gefährlich, da wo die Christen auch verfolgt werden. Da wissen sie auch, dass wenn sie sich bekehren und wenn sie ja auf Jesu Seite stehen, dass sie dann entsprechend mit Konsequenzen im Leben rechnen müssen. Und diese Angst kann auch davor hindern, wirklich ein Christ zu sein. Auch diese kleinen Sünden, die unwichtig und unbedeutend zu sein scheinen, und man meint, ja, mit denen wird man schon fertig und sie werden einem beim geistlichen Wachstum und beim geistlichen Leben nicht wirklich beeinflussen, einfach weil man sie kontrolliert. Dann sehen wir schon an Mose, er durfte wegen so einer ganz kleinen Kleinigkeit nicht ins Land Kanaan, weil er einmal Gott nicht die Ehre gegeben hat bei einer Situation, wo er es hätte tun müssen. Und das hat schon ausgereicht. Und daran sehen wir einfach, dass kleine Sünden schon das ganze geistliche Leben zerstören können, wenn man sie nicht rechtzeitig aus dem Leben ausräumt. Und ganz besonders beim Aufruf zur Nachfolge, wenn Jesus zur Nachfolge beruft, dann darf man nicht auf einen Morgen warten, weil man kann ja nicht wissen, ob es überhaupt noch einen Morgen geben wird. Denn es kann immer zu spät sein. Jeder Aufruf zur Nachfolge kann der letzte sein. Und deswegen darf man das auf gar keinen Fall auf einen anderen Tag schieben. Noah hat ja auch 120 Jahre lang gepredigt, als er die Arche gebaut hat. Keiner hat auf ihn gehört. Und als dann die Sintflut kam, wollten eigentlich alle in die Arche. Aber keiner konnte mehr, weil es zu spät war und weil Gott die Tür verschlossen hat. Und in Lukas 9, Vers 59 sagt Jesus selbst: Zu einem anderen sagte er: Folge mir. Der sagte aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Das heißt, wir sollen Gott an erste Stelle setzen, und Jesus hat ihm hier auch keine Minute extra Zeit gelassen, sozusagen. Er sollte sich entscheiden, entweder zu dem Zeitpunkt Jesus zu folgen oder eben nicht. Und wenn man einmal Nein sagt, dann bekommt man nicht die Garantie dafür, dass man nochmal die Möglichkeit dazu bekommt. Genau, das war so jetzt von uns eine sehr kurze Zusammenfassung von den Jugendbibeltagen. Wie Tobias schon gesagt hat, wenn ihr die Predigten ganz anhören wollt, könnt ihr das auf der Webseite machen. Und wir haben noch genug Zeit für Zeugnisse. Und wenn jemand eine Erfahrung mit Gott gemacht hat oder ein Zeugnis sagen will, kann er das jetzt gerne tun.